Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer neuen Folge im B2Transrupt Podcast. Mein Name ist Sebastian Blum und heute begrüße ich natürlich wieder meinen Gesprächspartner Werner Grohmann. Hallo Werner.
Hallo Sebastian.
Ja, heute bin ich ja dran. Ich habe mir das Thema heute rausgesucht, Work-Life-Balance. Also ein ganz schon traditioneller Begriff, der aber jetzt im Zuge von Corona auch immer wieder durch die Medienlandschaft geistert, durch Umfragen, was auch immer. Und ich dachte mir mal, lass uns doch heute einfach mal ein bisschen unter die Motorhaube gucken, was uns der Work-Life-Balance überhaupt sagt, wo der Begriff herkommt, was man damit verbindet und ob das oder inwieweit es in die Zeit passt oder ob es vielleicht ja, andere Wege gibt oder andere Sachen. Was hältst du davon?
Bin ich gern dabei. Ein spannendes Thema hat mich auch in meiner eigenen bisherigen Arbeitslaufbahn immer wieder beschäftigt und bin gespannt, was du da vorbereitet hast.
Genau, es ist ja ein Begriff, den jeder irgendwie kennt, aber keiner so hundertprozentig weiß, was dahinter steht, wo er herkommt oder auch, was der Begriff wirklich am Ende aussagt und ob er überhaupt sinnvoll ist. Also jeder sagt, ja, alles klar, ganz wichtig oder auch nicht oder mir egal, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Wenn wir uns das mal angucken, sieht es so aus, dass der Begriff Work-Life-Balance, wenn man ein bisschen buddelt, kommt der so aus den 80er Jahren. Und der eigentliche Kern des Begriffes, der dann so langsam sich so aus der Wissenschaft und so in den allgemeinen Sprachgebrauch und die Arbeitswelt entwickelt hat, ist gewesen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, vor allem mit Hinblick auf Frauen. So, das war damals quasi der Ursprung. Also, wie können Frauen Beruf und Familie so zusammenbringen, dass alles quasi gut läuft? So, das ist so der eigentliche Kern dieser Idee damals gewesen. Und daraus wurde letztendlich dann dieses, ja, ich würde mal sagen, schon fast allgemeiner Sprachgebrauch kommender Begriff Work-Life-Balance wie so eine Art Buzzword in den Arbeitsalltag einfließen zu lassen. Also kann man überall sehen, wird hoch und runter benutzt. Hat mit dem eigentlichen Kern des Themas damals gar nichts zu tun. Und meiner Meinung nach hat der ganze Begriff, also außer dass er so 80er ist, eben auch strukturell einige extrem schwierige Sachen, die ich gleich nochmal mit dir dann gerne bespreche, wo man einfach sagen kann, wenn einer wirklich weiß, worum es geht, dann sagt er, was ist denn das eigentlich für eine dämliche Idee damals gewesen? So. Hast du irgendwie zu dem, wenn ich jetzt so mal von dem Begriff und noch nicht in den Unterbau gehe, wenn ich den Begriff nehme, hast du da Assoziationen mit aus deinem bisherigen Leben, Arbeitsleben, Tätigkeit?
Das ist wirklich spannend, weil du eben sagst, dieses Work-Life-Balance ist ein Begriff, der irgendwann einfach irgendwie hochschwappte und keiner wusste so recht eigentlich, was dahinter steht. Und ich muss gestehen, ja, auch in meiner bisherigen Laufbahn hatte ich wohl immer wieder mit diesem Thema zu tun, gebe aber auch zu, dass mir eigentlich der Begriff in dem Zusammenhang ganz selten ins Gedächtnis oder in den Kopf kam. Zum ersten Mal, ich habe mich im Vorfeld mal wirklich mal überlegt, wann habe ich mich zum ersten Mal mit Work-Life-Balance beschäftigt, und ich bin draufgekommen, ja, tatsächlich, du sagtest, der Begriff ist aus den 80s. Ich habe mich zum ersten Mal mit Work-Life-Balance beschäftigt in den 90s, aber gebe ganz ehrlich zu, wenn du mich damals gefragt hättest, ob das, was ich da mache, Work-Life-Balance ist, ich hätte nicht gewusst, was ich sage. Ich war damals in der Situation, dass ich mir überlegt habe, ich verlagere meinen Lebens- und auch Arbeitsmittelpunkt in die USA, und da ging es natürlich darum, wo gehe ich hin? Und zur Debatte standen im Endeffekt dann entweder Atlanta, weil ich damals ganz gute Kontakte zur German American Chamber of Commerce hatte, und Atlanta ist ein großer Hub mit Flughafen, da kommst du gut nach Europa, oder natürlich, klar, weil ich in der IT-Branche als Berater unterwegs war, eben natürlich der Silicon Valley. Da waren damals schon die Preise für Mieten so horrende, die konnte ich mir von meinem Honorar damals nicht leisten. Das zweite Problem, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals vor 30 Jahren ein Verkehrschaos und das Gleiche. Also ich war dann sehr häufig natürlich vor Ort und weiß also, wenn du nicht wirklich ein Hotel für stinkteures Geld direkt da bekamst, wo du auch hin musstest, du musstest da am Morgen irgendwie nach Sunnyvale oder San Mateo rein, das dauerte Stunden. Und habe mich dann entschieden, nach San Diego zu gehen. Und das war aus heutiger Sicht ein Work-Life-Balance-Entscheidung. Wie gesagt, damals habe ich in keiner Weise an diesen Begriff gedacht, weil ich meine Flitterwochen in San Diego verbracht hatte, mich wirklich in diese Gegend verliebt hatte und mir wirklich gesagt hatte, okay, damals war meine Frau auch bereit, mit mir diesen Schritt über den Teich zu machen. Wenn wir schon darüber gehen, dann soll sie auch was davon haben und ich natürlich auch. Denn wie gesagt, war jetzt schon länger nicht mehr im Silicon Valley, aber damals der Silicon Valley so unter Work-Life-Balance-Gesichtspunkten spielte überhaupt keine Rolle da. Und wir haben uns dann eben für San Diego entschieden, gibt ja einen Flughafen in San Diego und da kommst du ja auch immer wieder hoch nach San Francisco, also gar kein Thema. Das ging auch alles ganz gut und muss gestehen, aus heutiger Sicht, ich hatte in den ersten 12, 18 Monaten, wo wir da drüben waren, das war aus heutiger Sicht Work-Life-Balance perfekt. Montag bis freitags arbeiten, Samstag, sonntags an Strand, Sport machen, Freunde treffen, Freizeitmöglichkeiten, alle, die du hast natürlich, San Diego trotzdem, wenn auch eine kleine, aber trotzdem eine Großstadt. Du hast Theater, du hast Kino, du hast alles, was ein junger Mensch damals so benötigt. So, und das ging so lange gut, bis immer mehr amerikanische Unternehmen über den großen Teich blickten, mich als Consultant beauftragten für sie, da in Germany irgendwas aufzubauen. Und die wollten natürlich nicht, dass sich ihr Consultant irgendwo in San Diego die Füße in den Sand streckt, sondern die wollten, dass der in Munich, Hamburg, Frankfurt oder wo immer für sie Büros mietet, General Manager sucht, Messeauftritte vorbereitet, Vertriebskooperationen schließt. Das heißt, die wollten mich natürlich in Deutschland haben. Und so hatte ich wirklich dann innerhalb von wenigen Wochen und Monaten saß ich eben leider nicht mehr am Strand, sondern ich saß auf Flughäfen, ich saß immer dann in Deutschland, wenn das Wetter besonders kacke war und in Amerika besonders schön. Das heißt, also meine Work-Life-Balance, die kippte auf einmal ins komplette Gegenteil. Meine Frau, die hat, wie gesagt, die hat mehr Zeit in Amerika verbracht als ich. Die fand das nach wie vor klasse. Also, dass ich nicht da war, das fand sie nicht so sprickelnd. Und das gab dann auch sehr schnell Stunk. Und wie gesagt, führte dann eben sehr schnell auch zur Entscheidung zu sagen, wir gehen wieder nach Deutschland zurück, weil das ist es ja nicht. Aber ganz klar gesagt, damals unter dem Begriff Work-Life-Balance hätte ich nicht gewusst, wie ich da antworten soll. Später, und da bin ich bei dem, was du schon kurz angesprochen hast, klar, was hätte ich mit dem Begriff eben auch verknüpft. Zum einen natürlich speziell eben Frauen im Berufsleben, die eben Beruf und Familie auch vor allem ja miteinander in Einklang bringen möchten, wie du es ja auch sagtest. Wobei ich da sage, also so ein subjektives Gefühl, wenn ich über Work-Life-Balance gesprochen habe, habe ich es meistens mit Männern und gar nicht mit Frauen getan. Für viele Frauen war das schlichtweg ja Daily Business. Es gibt Kinder, es gibt Mann, es gibt Haushalt, es gibt Hund und es gibt noch was zu arbeiten. Also ich glaube, das ist auch da ein bisschen eine verwobene Darstellung oft gewesen. Mit Frauen habe ich mich darüber gar nicht so oft drüber gesprochen. Ja gut, und dann jetzt in der heutigen Zeit, ich denke mal speziell in der IT-Branche, in der ich mich ja eben schwerpunktmäßig bewege, hatten wir dann natürlich schon so eine Work-Life-Balance, wo ich mich immer ein bisschen gefragt habe und auch heute noch frage, ja, wenn du dir halt diese Stories dann anhörst von der Google, von der Microsoft mit diesen hatten wir ja in einer anderen Folge auch schon mal mit diesen Wohlfühltempeln, die ihren Mitarbeitern zuerst noch in den USA, mittlerweile aber auch in Europa boten und bieten, wo du halt dann die Kegelbahn hast und das Wellnesscenter und was weiß ich. Da stellt sich mir natürlich die Frage, und das ist sicher ein Thema, auf das wir ja noch zu sprechen kommen. Ja, ist das überhaupt da noch Work-Life-Balance? Weil ich bin ja quasi 24 Stunden im Work. Genau. Auch wenn ich dann einmal pro Stunde irgendwo ins Fitnessstudio gehe. Also da muss ich auch sagen, mittlerweile habe ich so das Gefühl, ein bisschen ausgelatscht ist der Begriff schon. Ja.
Du hast auch vollkommen messerscharf, wie du bist, schon im Prinzip den großen Konstruktionsfehler der Idee indirekt schon gesehen. Und zwar, wenn wir den Begriff, also ich gehe mal ganz kurz rein, dann können wir uns danach auch überlegen, ob es da Weiterentwicklungen von gibt oder was einem das jetzt eigentlich sagt als Unternehmer. Das machen wir natürlich heute noch. Wenn wir uns jetzt mal den Begriff angucken. Work, Arbeit, Arbeitsleben. Life, okay, das allgemeine Leben. Balance oder ausbalancieren. Was sagt mir der Begriff überhaupt? Also ich möchte Arbeit und Leben ausbalancieren. Das heißt ja erstmal, dass der Urheber des Begriffes sagt, dass Arbeit eigentlich kein Leben ist. Also rein von der Logik her, ja. Das heißt, ich soll eine Balance zwischen meiner Arbeit und meinem Leben finden. Ich glaube, dass das einfach, das ist vom Anfang schon, der Begriff ist einfach schon eine schlechte Geburt gewesen. So. Das heißt, es wird zwischen der Arbeit und dem echten Leben, nehmen wir jetzt mal einfach Privatleben, Freizeit, wie auch immer, so, also zwischen Arbeit und dem tollen Leben unterschieden. Das bedeutet aber, Arbeit wird im Prinzip negativ gesehen. Also Arbeit ist dann quasi negativ beseelt und das Leben beginnt erst danach. Also ist eine tolle Einstellung, ne? Ist natürlich vollkommener Kokolores, ne? Also das heißt, dieses Wording am Anfang schon und die Antwort, die Leute geben, das hängt überhaupt nicht mit zusammen, weil die meinen was ganz anderes. So, wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Irrtümer da noch drin sind, das geht ja weiter. Und zwar, ich will eine Balance finden zwischen Arbeit und Leben. Ja gut, jetzt nehmen wir einfach mal Privatleben. Wir konkretisieren es mal. Und da stelle ich die Frage, ja, und was bringt mir jetzt Balance? Also Balance ist ein Ausbalancieren, ein genau ins Gleichgewicht bringen von Dingen, ist vollkommen A, unrealistisch und B, vollkommen unnötig. Also wenn man sich das mal überlegt, was will ich denn dann in Ausgleich bringen? Will ich genau den Tag gleich verbringen? Will ich die Energie gleich verwenden? Das Leben ist aber, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie unsere Leben so laufen, das hat ja mit einer Excel-mäßigen Aufteilung des Lebens wenig zu tun. Also eine komplette Balance hast du vielleicht, wenn du am Ende unseres Schaffens irgendwann 1,50 Meter unter der Erde liegst, ja, dann bist du ganz ausbalanciert und dann ist das ganz, ganz in Einklang mit der Natur gebracht. Ja. Aber das ist ja eine vollkommen romantische Vorstellung, dass ich eine Balance finden kann. Und ich meine jetzt Balance wirklich eine 50-50-Sache oder irgendwas. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das gemeint ist. Ich glaube auch einfach nur, dass es heißt, es soll in Einklang gebracht werden und es muss nicht wie auf einer Waage genau gleich sein. Also auch ein Fehler definitiv oder ein absoluter, ja weiß ich nicht, 80er Jahre LSD-Fehler in der Konstruktion. Ja. Ich weiß nicht, wo es herkam. Egal.
Also lass mich ganz kurz einhaken, weil du sagst eben wieder 80er Jahre. Was mich gewundert hat, ist, dass es wirklich ein Begriff aus den 80er Jahren ist, weil wo ich mir dieses Balance, wenn man jetzt wirklich bei deiner auch ebenfalls ja sehr messerscharfen Bewertung bleiben, also dieses Gleichgewicht. Ich hätte mir vorstellen können, so in den 50er, 60er Jahren, wo es eben wirklich halt noch diese oder der Großteil der Beschäftigten sich in einem Beruf bewegten, der sehr eintönig war, der zum Teil auch körperlich hart war. Ich denke da jetzt wirklich halt noch an Ruhrgebiet, aber auch ja an Industrialisierung und so weiter. Da hätte ich mir ja vorstellen können, dass eben es jemanden gibt, der sagt, Leute, wir müssen gucken, dass wir da, sagen wir mal, eine gewisse Balance, um es bei diesem Begriff zu bleiben, zwischen eben halt diesem harten Job und dem, was am Ende dann übrig bleibt, noch an Privatleben finden. Aber sagen wir mal, 80er Jahre, also zumindest was jetzt Industrialisierung betrifft, da waren wir da ja schon einen deutlichen Schritt weiter.
Wie gesagt, und es kommt eben auch aus der Richtung Familie, Frauen, Arbeitswelt. Also eigentlich nicht jetzt der unter Tage arbeitende Kohlekumpel. Hätte ich mir auch vorstellen können, ist es aber nicht. Okay. Was ganz spannend ist, wenn wir jetzt mal zum nächsten Konstruktionsfehler kommen. Arbeit, wie ich am Anfang gesagt hatte, wird als Belastung quasi schon in dem Begriff unterstellt. Also, dass quasi Arbeit böse ist, ne? Und das Leben, die Freizeit beginnt danach und dann ist alles toll. Da merkt man aber eben, und wir sind ja nicht in den 50er, 60er Jahren, wo es vielleicht wirklich harte Sache war und die Leute nicht alt geworden sind und es wirklich Knochenjobs gab, sondern wir reden davon, dass die Leute ja zum Teil Arbeit haben, wo man sagt, die macht ihnen Spaß. Es ist Teil ihrer Existenz. Es sind Sachen, die sie auch gerne tun. Also wir können ja nicht unterstellen, dass jeder gezwungen ist, eine Arbeit zu tun, die er nicht tun möchte. Gibt es garantiert auch. Aber es ist ja nicht bei allen so, dass jeder seinen Job hasst. Das wäre ja schlimm. Das heißt also, wenn ich Arbeit als Belastung auffasse, ist es meiner Meinung nach eine falsche Konstruktion. Die Frage lautet, wie gehe ich mit der Arbeit um? Wie dosiere ich die Arbeit? Wie gehe ich mit Stress um? Das ist genau dieser Wortschöpfung. Gibt negativen Stress, gibt positiven Stress. Auch da wieder, ne, wird immer nur negativ gesehen. Also die Arbeit generell als was Negatives darzustellen, halte ich für einen Webfehler in dem Bereich. Ja, also das fällt mir direkt dabei auf, dass es eben darum geht, eine ganz, ganz klare Abgrenzung zu fahren. Also das ist im Prinzip dieses Konzept, eine klare Abgrenzung zwischen Arbeit und Privat, und zwar messerscharf. Ja? So, und dann
ja,
kommen wir schon.
Die Frage ist halt die Frage, ob es nicht doch Menschen gibt. Ich meine, bin ich prinzipiell deiner Meinung, aber die Frage stellt sich mir schon noch, gibt es nicht schon Menschen, und gib zu, mir sind da doch ein paar dieser Individuen in den letzten 20, 25 Jahren auch über den Weg gelaufen, die einfach nicht genau doch so ihr Leben halt einteilen. Und ich meine, klar, du denkst an den Creative Worker, du denkst an den, der kreativ irgendwas weiterentwickeln würde, muss ja jetzt gar nicht nur Design sein, kann ja auch Unternehmen weiterentwickeln sein, Gedanken weiterentwickeln, Produkte weiterentwickeln. Auf der anderen Seite gab es natürlich, das kann man auch noch ansprechen, aber gab es natürlich schon eine Zeit, und wenn ich mich so erinnere an, will jetzt nicht ins Beamtenbashing einsteigen, aber ich meine, es gab auch eine Zeit, wo ja viele Jüngere, habe ich jetzt erst wieder gelesen, eine Umfrage, wohl auch noch vor wenigen Jahren, viele jüngere Menschen auch sich sehr gut vorstellen könnten, auch in eine Beamtenkarriere zu starten. Es gab so den berühmten Bankangestellten, und ich meine, da gebe ich zu, wie gesagt, das will ich gar nicht werten. Also ich kann mich schon über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, an auch meine Banker erinnern, die schon auch, und da waren auch einige dabei, mit denen ich auch privat gut befreundet war und verkehrte, die schon auch als Teil ihres Lebens sahen eben diesen Vorteil, um, weiß ich nicht, wann damals die Bank schloss, die schloss immer dann, wenn ich noch irgendwas brauchte, 16:30 ist einfach Schluss, dann sperrt, und wie gesagt, denke da an einen meiner damals guten Freunde, der eben Filialleiter war bei uns in der Bank am Ort, und der schloss dann immer, er hatte die Schlüsselgewalt, das heißt, der schloss dann um 16.29 Uhr, 59 die Bank zu, dann wurde der Rollo runtergelassen und dann war Schluss. Und der hatte sehr großes Sozialleben, der war in vielen Vereinen, Verbänden organisiert, der hatte Hobbys, und ich glaube, da hatte ich schon das Gefühl, dass der wirklich so auf, also ich glaube, von dem zu verlangen, ja, was ja auch dann einfach auch nicht ging, um 16.31 Uhr jetzt nochmal einen Bankkunden zu betreuen, das hätte der einfach, glaube ich, auch als Götterlästerung verstanden. Mhm. Also wie gesagt, ich möchte das nicht, ich bin bei dir, wenn es heute um kreatives Arbeiten geht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in einer gewissen Zeit auch Menschen gab, die schon diese klare Abtrennung für sich suchten und auch ihre Berufswahl danach ausrichteten. Jetzt gar nicht nach dem Gesichtspunkt, Beruf ist bäh und nur Privatleben ist schön, sondern ich habe meinen Beruf. Das ist, wie sagt man, Fisch ist Fisch und Fleisch ist Fleisch. Also ich habe meinen Beruf, das ist das eine, und das tue ich auch, und da bin ich auch motiviert und das mache ich auch. Aber wie gesagt, ob das jetzt mit Öffnungszeit zusammenhängt oder mit Wochentagen. Also ich weiß zum Beispiel in meiner Anfangszeit, wo ich halt auch sehr häufig natürlich am Wochenende einfach Sachen ausgearbeitet habe, hatte ich auch Freunde, die sagten, der Alte spinnt. Was soll das? Ja, mach's am Montag. Ja. Also nur so als nochmal, um zu sagen, ich glaube also, es gibt schon Menschen, die diese Unterscheidung sehr wohl getroffen haben. Inwieweit das heute noch möglich ist und inwieweit das natürlich die Arbeitswelt heute noch hergibt, das ist natürlich eine gute Frage, ganz klar.
Also ich kann das auch nachvollziehen. Ich kenne auch natürlich viele Menschen, die in solche Konstruktionen gehen, sei es Beamten-Sachen oder was weiß ich, städtische Geschichten oder Verwaltungssachen, alles gut. Genau. Mhm. Ich möchte das auch nicht madig reden oder so, gar nicht. Ich glaube nur, wenn man da mal mit den Leuten länger sprechen würde, dann ist das für die nur ein Notkonstrukt. Also eigentlich, eigentlich ist es nicht das, was sie tun wollen. Also da wird rauskommen, ich mache das und ja, ich habe dadurch auch meine Zeit gegen Geld getauscht. Ich kriege meinen Lohn, ich verbringe die Zeit da und dafür kriege ich, der Deal ist, ich da kriege dafür das Geld. Wenn du mit den Leuten aber wirklich mal reden würdest, was sie begeistert im Leben, was sie gerne tun wollen, warum sie das geworden sind, dann kommt ganz häufig raus, weil die Eltern es wollten, weil ich ja Sicherheit suche, also die Sicherheit, dieses furchtbare Sicherheitsdenken immer. So, alles okay, will ich auch nicht an der Stelle jetzt, das ist ein anderes Thema. Mir geht es nur darum, dass man mit so einer Konstruktion krampfhaft versucht, irgendwie eine Trennung herbeizuführen, die sich eben schwierig trennen lässt. Das können wir jetzt auch gleich nochmal. Es wird ja immer auch gesagt, nach dem Motto als nächste Sache, Arbeit und Privatsphäre lassen sich sauber trennen. Ich würde mal sagen, ja, vielleicht vom Ort her und so weiter. Wenn du aber wirklich in Themen drin bist und du bist grundsätzlich engagiert in Themen und die nehmen dich auch mit, was weiß ich, wenn du Krankenschwester bist oder wenn du Arzt bist und du hast dann Patienten gehabt und das war vielleicht eine schwierige Nummer, dann begleitet dich dieses Thema auch nach Hause. Das ist einfach so. Oder du bist Polizist und hast einen Autounfall gehabt oder Feuerwehrmann oder irgendwas. Kannst du mir nicht erzählen, dass du dann, wenn du aus der Wache rausgehst, dass du das komplett ablegst? Das geht
Umschaltest.
nicht. So. Und also deswegen, diese Trennung kannst du vielleicht räumlich machen. Dein Kopf kann das gar nicht. Der verarbeitet das ja weiter. Also das geht gar nicht. So, wenn du dann jetzt nächste Konstruktionssache, damit wir mal ein bisschen hier noch mal ein bisschen Speed draufnehmen für unsere Weiterentwicklung quasi. Es gibt immer noch die Idee, dass du auch unmotivierte Mitarbeiter durch ausreichend Freizeit quasi zu Höchstleistungen bringen kannst. Nach dem Motto, gib ihnen nur ordentlich Freizeit, ordentlich alles und auf einmal sind die richtig toll. Ja, oder die sagen, sie brauchen das. Kann ich immer nur sagen, tut mir leid. Es gibt ja nicht nur den Begriff Burnout, ne? Also es gibt ja auch den Begriff Bore-out. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach so gelangweilt in seinem Job oder irgendwas ist, dass man da quasi wegschimmelt. So, also gedanklich, dass man immer sich weiter runtertauscht und eigentlich dann auch gar nicht mehr die Leistung und die Sachen abrufen kann und dass man im Prinzip vor sich hin vegetiert so ein bisschen. Also deswegen nur durch viel Freizeit das irgendwie hinkriegen, dass die Leute auf einmal ganz toll sind, ist eine Frage der Einstellung. Meiner Meinung nach hat es nichts mit der Anzahl von irgendwie Freizeit und irgendwas zu tun, sondern auch wo die Leute mit ihrer Freizeit verwenden. Also kleines Beispiel dazu. Wenn ich mit manchen Leuten rede, die keine Kinder haben, die keine Hobbys haben, die nicht so viel arbeiten wie ich, die erzählen mir dann, dass sie zu manchen Sachen gar keine Zeit haben. So. Und
Interessant.
da bin ich ja wirklich geschockt. Da denke ich, okay, Zeit ist mit Abstand die fairste Einheit des Universums.
Ja, absolut.
Weil sie ist für alle gleich, für alle, egal wer. So, und dann erzählt dir jemand, wo ich sagen würde, überschlagen, der müsste so und so viel, 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 viel mehr Zeit haben. Nee, habe ich mir nicht geschafft. Ich hätte leider keine Zeit. Ja, ne, also auch dann hilft auch mehr Freizeit
Nee,
nicht.
da fällt auch Werbung. Fällt mir immer auf, geht mir so, jetzt auch aus aktuellem Anlass, weil ich mich am Wochenende mit einem Bekannten darüber unterhalten habe, was mir auch auffällt, also ich bin ähnlich wie du, glaube ich, engagiert und habe meine Zeit gut getaktet. Und also was ich einfach, auch weil es mich gar nicht interessiert, größtenteils sind diese ganzen Serien, die es halt mittlerweile ja nicht nur im Fernsehen, sondern auf Netflix und was weiß ich und Amazon und wo nicht überall noch gibt. Und habe mich jetzt auch am Wochenende mit einem Bekannten unterhalten, der mir also auch von irgendwelchen Serien erzählte, von denen ich noch nicht mal den Namen kannte. Und ich gebe zu, ich war dann neugierig, habe da ein bisschen geguckt und das sind wirklich Tagesserien, die laufen also auch zu einer Tageszeit, früher Abend, wo ich sage, und das sind 30, 45 Minuten, wo ich sage, aha, interessant. War aber auch, und deswegen musste ich schmunzeln, war auch einer, der eigentlich dann sich eher darüber beklagte, ich habe so wenig Zeit. Ja.
Ja, ist einfach, an der Stelle muss man sagen, ist nicht böse gemeint, das ist einfach Selbstbeschiss. Also im Prinzip
Wahrscheinlich,
haben wir alle gleich viel Zeit und es ist einfach so. Ist jetzt auch nicht schlimm, ist ja in Ordnung.
geben wir
So,
uns alle.
wenn wir jetzt mal angucken, wo wir jetzt auf Probleme schon kommen mit diesem Konstrukt Work-Life-Balance. So, ich nehme jetzt mal Stichwort Corona, Digitalisierung, mobile Arbeit und damit Entgrenzung der Arbeit. So. Dann kommen nämlich Dinge, die in den 80er Jahren noch gar nicht so auf dem Radar waren. Und dann hat man nämlich folgendes Phänomen durch Corona alleine. Dann ist jemand zu Hause mit seinem Laptop und arbeitet dort. Eigentlich ist er da auch privat unterwegs. Dann kommt ein Projekt, muss er fertig machen. Die Kinder wollen nebenbei aber auch noch irgendwie den Schulunterricht mitnehmen und irgendwelche anderen Sachen passieren. Das bedeutet, du hast auf einmal nicht den Ort Büro, wo du gearbeitet hast, wo du weggehen kannst, sondern du hast das ganze Zeug, alle Dinge in einem Kochtopf drin. So. Und in dem Moment fällt dir auf, dass das irgendwie schwierig ist, da einen sauberen Trennschnitt zu machen. So. Und das ist in dem Konzept dann irgendwann auch mal aufgetaucht, nämlich in dem Moment, wo nämlich, ich sag mal, Mitte der 90er Jahre langsam dieses mobile Arbeiten, Digitalisierung kam, standortunabhängiges Arbeiten. Da haben die dann gesagt, okay, wir versuchen das mal zu retten. Wir nennen das jetzt vielleicht Work-Life-Blending. So. Blending, also wir vermischen es. Also wir machen ein sinnvolles Mischen von Work und von Life. Immer noch Work und Life, ja. Immer noch leider der Konstruktionsfehler des Wortes. Und blenden das, also Blending im Sinne von eine Mischung machen. Ne? So, jetzt schon Mischung. So, und diese Mischung muss auch keine Balance sein. Die Mischung kann eben auch 60-40, 30-70, wie auch immer, heute so, morgen so, dass die Leute sich eben damit wohlfühlen. Das ist jetzt schon mal, es geht in die richtige Richtung, aber es ist immer noch eine, meiner Meinung nach, leichte Verschlimmbesserung der Sache, die eben dazu führt, dass ich so ein bisschen retten kann, aber eben auch nur so, ne? Aber auch nicht ganz. Ne? Genau. Also das ist jetzt so mal das, was man dann gemacht hat. Und da kann man sagen, ja, okay.
Naja, das mit diesem Wohlfühlen, das ist sicher, und jetzt mal unabhängig von Corona oder nicht, du sagtest es ja schon, das ging ja los mit diesem Always On, also einfach als digitales Arbeiten möglich wurde und damit ja auch der Arbeitsplatz quasi grenzenlos wurde. Und die Problematik, und ich meine, da sehe ich derzeit auch in meiner aktuellen Situation jetzt im Team, in der Firma, aber auch für mich selber als Person die größte Problematik, eben diesen Wohlfühlfaktor A für mich zu definieren und natürlich auch für mein Team, meine Mitarbeiter zu definieren, denn der ist natürlich wirklich äußerst individuell. Also ab wann beantworte ich noch eine E-Mail am Handy? Am Wochenende oder nachts? Und ab wann und fühle ich mich dabei dann wohl oder ist das für mich schon eben halt ja gefühlter Druck? Oh, ich habe da eine Mail, ich müsste jetzt beantworten.
Und eigentlich bin ich jetzt schon Burnout gefährdet.
Ja.
So, also nichts gegen Burnout, nichts gegen psychische Erkrankungen, bin ich der Letzte, der das. Ich habe immer festgestellt in meiner Zeit, auch mit jüngeren Menschen, die einem ganz dolle gesagt haben, Stichwort E-Mail am Abend oder noch ein Telefonat, das ist ja ganz schwierig. Also ganz schwierig. Also das macht ja mir die Work-Life-Balance kaputt. Und wenn du dann aber mal guckst, wie die Leute unterwegs sind, also jetzt unabhängig vom Inhalt, die lassen sich ja 24/7 von digitalen Einflüssen permanent ablenken und steuern. Das bedeutet also, jetzt nehmen wir mal Arbeit raus, soziale Netzwerke, WhatsApp, Mobiltelefon, Instagram, soziale Netzwerke aller Art, aller Couleur. Leute, die das nicht bewusst wahrnehmen, sind im Prinzip nur, ich sag mal, am Reagieren, was so die Netzwerke drumherum ihnen so vorgeben und sind immer hochgradig gestresst, weil die immer auch nur auf ihr Handy gucken, das ist furchtbar. Das merken die aber gar nicht. Das ist übrigens dann offiziell ja keine Arbeit. Die sind aber am Ende genauso durch und sagen dann, wie komme ich mit dieser ganzen Welt nicht mehr klar und irgendwie ist das alles. Ja, woran liegt es? Es liegt daran, dass ich eben im Prinzip die Dosierung, was mir den Tag dominiert, nicht richtig, ich bin nicht selbstbestimmt. Ich fühle mich, als ob ich in so einem Rad drin bin. Ja. So, und das hat aber an der Stelle mit Arbeit nicht unbedingt nur was zu tun. Das muss nicht nur mit Arbeit sein. Ne? Und das ist eben leider so ein bisschen Konstruktionsfehler da, auch an der Stelle. Das geht viel um Selbstverantwortung auch. Ne? So, auf jeden Fall kann man dann noch sagen, vielleicht damit wir jetzt mal gleich übergehen können, was man denn als Unternehmer jetzt mitnehmen kann aus der ganzen Diskussion. Man kann zum Beispiel diese, also Work-Life-Blending, kann man natürlich auch noch weiterdenken, indem man sagt, ich nehme jetzt mal dieses Life einfach mal raus, weil Life ist eben alles. Könnte man sagen, man nimmt einen Work-Leisure-Mix. Also ich mache quasi eine Mischung zwischen Arbeit auf der einen und Freizeit auf der anderen. So, weil das ergibt am Ende ja mein Leben. Ich habe Arbeit und ich habe Freizeit. So, und wenn ich daraus eine Mischung finde, und Mischung auch an der Stelle eben nicht 50-50 oder irgendwas, sondern ich mische Arbeit mit meiner Freizeit. So, und so, dass ich mich damit gut und wohlfühle und das auch genau so nutzen will. Das ist eine Sache, die, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr spannend wird, weil es nämlich nicht nur darum geht, 8 Stunden nach Stechuhr im Büro zu arbeiten, sondern ich habe nicht 8 Stunden am Stück. Ich muss vielleicht abends noch mal eine Mail machen oder ich habe da noch was. Es geht darum, dass ich eben nicht die Zeit nur absitze, sondern vielleicht eben auch eher nach Projekten oder Zielen arbeite. Und da ist es eben wieder Stichwort Selbstdisziplin. Und da muss ich für mich eine Mischung finden, die mir gut tut oder nicht schlecht tut. Und das ist eben diese Mischung zwischen Arbeit und Freizeit. So, das ist so vielleicht meine, Mein Lösungsvorschlag an der Stelle, den man gehen könnte, jetzt aus persönlicher Sicht.
Ist sicher die große Herausforderung für die nächsten Jahre, ja. Ich glaube, weil anders wird es, wird ja, und jetzt mal völlig losgelöst von der derzeitigen Krisensituation, ich glaube einfach, dass diese klare Abgrenzung, wie immer sie dann gefällt wurde, sei es durch Öffnungszeiten, sei es durch eben halt Vorgaben vom Unternehmen, die wird es einfach so nicht mehr geben und die wird es nirgends mehr geben, glaube ich, ja. Ja, sehe ich auch so.
Absolut richtig. Und zwar, wenn wir jetzt mal gucken, was kann man denn als Unternehmer mitnehmen? Ich habe da mal 5 Schritte zusammengestellt, durch die können wir ja beide mal durchgehen. Also erstmal würde ich jedem Unternehmer oder jeder Führungskraft sagen, es geht im ganz hohen Maße bei diesem Thema Work-Life-Balance darum, dass man anerkennen muss, dass diese wirkliche Balance, dieses wirkliche Ausbalancieren und Harmonie finden eine Sache ist, die nicht passieren wird. Das ist eine Utopie, das ist ein hoffnungsloser Versuch und das wird überhaupt so gar nichts führen, außer dass ich mir ein Regelungswerk aufbaue und am Ende Bürokratie vielleicht produziere. So, also meiner Meinung nach muss man da mit ganz frischen Gedanken rangehen. Mein erster Schritt wäre an der Stelle, Eigenverantwortung übernehmen und zwar auch als Vorgesetzter, Chef, Unternehmer, wie auch immer. Und zwar das, was ich den anderen raten möchte, muss ich natürlich auch bei mir selbst erstmal durchführen. Das heißt also Eigenverantwortung, Verantwortung, Selbstführung für mich selber übernehmen. Wie kriege ich als Unternehmer Arbeit und Freizeit denn unter einen Hut so, dass ich am besten, wenn ich eine Familie habe oder eine Frau habe oder einen Mann habe, dass das auch so hoffentlich bleibt und nicht, dass ich irgendwann dann die 8. Ehe habe und Kinder wohnen überall und ich mache nur meinen Job, dann hat das ja wohl nicht funktioniert, nicht, sage ich jetzt mal ketzerisch, sondern dass ich sage, wie kriege ich es für mich selber geregelt, dass ich mein Leben so habe, dass es mir persönlich einen Mehrwert stiftet, so als Chef, so als Unternehmer. So. Das wäre mein erster Schritt.
Ja, und vor allem auch ja, um überhaupt ein Gespür dafür zu entwickeln, was ja auch andere als einfach die optimale Mixtur ihres Lebens oder Mischung ihres Lebens oder Kombination ihres Lebens empfinden. Und wenn ich selber natürlich Gefahr laufe, mich nur über unternehmerisches Tun zu definieren, wird es mir schwer fallen, zum einen bei den anderen dieselbe Motivation zu erwecken, zum anderen ja auch für die überhaupt das Verständnis zu entwickeln, dass die halt vielleicht auch einfach mal Zeiten dann, obwohl sie eigentlich technisch always on ja sind, einfach jetzt auch menschlich einfach nicht on sind. Ja. Auch wenn der richtig. Status auf Xing oder LinkedIn oder Facebook halt gerade grün zeigt und ich natürlich sofort erkenne, hat meine WhatsApp gelesen oder hat sie nicht gelesen. Also ich ja weiß, er sie ist eigentlich verfügbar. Ja.
Richtig. Und da hast du wieder das Sekundärthema an der Stelle. Wenn die Arbeit für mich nur mein Leben bedeutet, dann habe ich ja grundsätzlich schon ein Problem. So, und ich muss eben gucken, dass ich einen Mehrwert schaffe, der eben nicht nur über sich, über die Arbeit definiert oder irgendwelche anderen Sachen oder irgendwelche Statussymbole oder irgendwas, sondern ich muss im Prinzip überlegen, wo möchte ich meinen Fußabdruck hinterlassen? Was möchte ich tun? Und irgendwann ist für alle uns bei uns Game Over und dann ist die Frage, war es das denn wert und macht das Sinn? Aber die Findung ist, glaube ich, bei jedem selber. Mein zweiter Schritt wäre dann, ich würde den Führungsstil modernisieren. Und zwar, ich würde jetzt auch im Hinblick auf Corona, Homeoffice, mobiles Arbeiten, ich würde den Führungsstil insoweit modernisieren, dass ich sage, ich gucke, dass ich mit den Leuten relativ autonom arbeite und eher über Ziele gehe, statt über eine Art Absitzen, Zeit gegen Geld. Dass ich sagen kann, mir ist viel wichtiger, dass folgende Ziele erledigt werden. Du kannst sie erledigen, meinetwegen, wie du willst und wann du willst. Und wenn du auch weniger Zeit brauchst, dann musst du die auch nicht absitzen, die restliche Sache. Mir geht's ums Ergebnis. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die kommt, wenn man jetzt, was weiß ich, agile Führung oder OKR-Sachen nimmt oder so, das kommt ja immer mehr.
Ja, Gott sei Dank, muss ich sagen.
Super. Also bin ich auch dabei, führt aber dazu, dass du eben natürlich als Führungskraft oder als Unternehmer herausgefordert bist, dass es eben nicht ist, ob Frau Meier oder Herr Müller 8 Stunden eingestempelt haben. Das ist ja mega einfach zu kontrollieren, sondern auch mal zu schauen, was tun die denn in der Zeit? Oder geht es denn voran? Oder sind die einfach nur anwesend körperlich?
Ja.
So, das wäre mein zweiter Schritt auf jeden Fall. Und wenn ich dann zum dritten Mal übergehe, würde ich generell in den Dialog treten und sagen, wenn wir über Ziele reden, würde ich die Leute abholen und würde sagen, so, dann lasst uns doch mal sagen, was sind denn unsere Ziele für die, für das Team, für das Unternehmen, für dich selber. Mit den Leuten dann ausrufen und sagen, was wollen wir denn jetzt wirklich in der nächsten Woche machen? Was wollen wir im nächsten Monat machen? Was kannst du beitragen? Dass man den Leuten im Prinzip sagt, so, und das ist jetzt hier unser Zielekatalog, unser Schlachtplan. Und wir gucken, dass wir das richtig gut hinkriegen und wir überlegen uns, wie wir das dann am Ende machen. So, und dann hat man die nämlich schon mal mit im Boot und jeder kann sich überlegen, wie er vielleicht da selber auch gut hinkommt.
Und vor allem da würde ich, das würde ich sogar noch eine Ebene tiefer sogar sehen, weil da gebe ich zu, das haben wir hier im Team auch gerade in Corona, ja, ich glaube sogar in einem gewissen Maße sogar noch mehr verinnerlicht und gelernt, ist eben wirklich auch da auf die, auf das private Umfeld und die privaten, diesen Wohlfühlfaktor, bei dem Begriff zu bleiben, des Einzelnen eben doch mehr eingehen. Du sagst, wir wollen Ziel erreichen. Egal, jetzt nicht über Zeit definiert, sondern wirklich über die Zielerreichung bin ich absolut bei dir. Aber ich muss auch sagen, eben gerade wenn man jemand ist, der halt gern weiter Sachen entwickelt, ich habe mir vor Corona nicht so viel Gedanken gemacht, wie die gemeinsam mit meinen Mitarbeitenden abgesprochene Zielerreichung, in denen ihr Leben passt. Und erst jetzt bei Corona ist mir auch an der einen oder anderen Stelle einfach aufgefallen, das funktioniert nicht. Denn die hat halt einfach, und da sind wir natürlich auch, haben viele Mitarbeiterinnen eben, wenn einfach die Familie so ist, wie sie ist, und das sind einfach Kinder, und die waren klar, die waren vor Corona, waren die in der Schule, das heißt, sie waren für einen bestimmten Teil des Tages einfach, ich sage es jetzt mal, weggeräumt. Trotzdem war es ja so, auch da gab es ja einfach Punkte, die gemacht werden musste. Die Fahrt zum Ballett, die Fahrt zum Fußball, die Fahrt zum Eishockey, zum was weiß ich wo. Also einfach Termine, die da waren, die im Vorfeld weder kommuniziert wurden, noch mir natürlich bewusst waren. Wo ich heute einfach sage, ja, heute, lustigerweise, wir haben so ein natürlich, wie viele andere Unternehmen sicher auch, so Gruppenkalender und Projektkalender. Heute bitte ich die Mitarbeitenden auch dort einzutragen, wenn einfach klar ist, am Freitag um 15 Uhr ist Ballett oder ist Eishockey oder ist was immer. Und das sind Punkte, wo ich sage, ich glaube, da wird man und hoffe ich, so würde ich sagen, hoffe ich, wird man in Zukunft auch sowohl von Kollegenseite und Mitarbeitendenseite einfach auch das offen ansprechen und sagen, nee, sorry, Chef, das ist einfach ein Termin, der ist da und da geht es nicht darum, mach schnell, ich muss noch dringend 10 E-Mails abarbeiten, sondern da geht es einfach darum, auch zu sagen, okay, ich kann mit meinem Kind, mit meinem Partner, es muss ja nicht immer nur das Kind sein, aber meistens sind es halt die Kinder, aber ich will mit meinem Partner einfach auch da ist, wir machen irgendeinen Tanzkurs oder was weiß ich, oder haben einfach ein gemeinsames Hobby, wo wir besonders gern zu einer bestimmten Zeit irgendetwas tun. Dass das einfach noch stärker in diese, in die Ergebnisstrukturierung eben auch einfließt. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und da muss ich sagen, das wurde für mich erst durch Corona auch so klar, weil eben auch die Kollegen einfach, ja, wenn ich sagte, alles klar, ihr wisst, was weiß ich, Umfrageprojekt XY ist in 8 Wochen abzugeben, schaut, dass wir da genug Teilnehmende zusammenbekommen für die Umfrage, dann liefen die erstmal los. Ja, und wenn es dann irgendwelche Termine gab, oder Meilensteine, dann wurde davon ausgegangen, das passt, ohne eben zu berücksichtigen, dass vielleicht bei dem einen oder anderen das halt eben genau nicht passt. Ja, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja.
Absolut. Und vor allen Dingen, dass man eben da so drauf eingeht, dass es am Ende ja sogar vollkommen egal ist, solange man die Ziele und die Sachen
Genau.
erreicht. Also
Ja,
das,
und er ja bei mir kein schlechter, er ist
ne?
ja nicht schlechter, er ist als Mitarbeitender nicht
Nee.
schlechter, weil er jetzt am Freitag 2 Stunden einfach für sich selber braucht oder am Montag erst ab 11 kann oder irgend sowas.
Ja, das ist, also
Er
wenn
ist
man
nicht
ein
schlechter.
Business hat,
Ja.
was, nee, wenn man ein Business hat, was das kann,
Ja.
du merkst es ja ganz, ganz einfach an Dingen wie, also ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt der geborene Frühaufsteher. Also ist nicht so
Willkommen im
mein
Club.
Ding, war es noch nie. Und ich kann das, wenn ich es muss, ist jetzt aber auch nicht so mein Highlight. Also das heißt, morgens bin ich jetzt nicht unbedingt der produktivste oder muss ich erstmal ein bisschen Anlauf haben. So. Abends geht bei mir der Biorhythmus so hoch, dass ich abends teilweise, wenn alle pennen, da kann ich arbeiten, da habe ich kreative Ideen, da läuft es richtig so. Das ist eine Sache, die war bei mir schon seit ich ein Kind war so. Das ist immer schon so gewesen. Wenn ich also abends Bock habe, eine Sache zu erledigen, weil ich da gerade einen Lauf habe, aber morgens nicht kann, dann ist das für mich meiner Meinung nach vollkommen logisch. Und es wäre, wenn ich jetzt für jemanden arbeiten würde, wäre es sogar gut, wenn ich so, so machen würde, weil ich da viel, viel, ich sag mal, wertvoller für denjenigen bin. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, wo man sagt, da lernen wir alle gerade auch eine Menge durch die ganze Corona-Sache. Die Leute sollen doch bitte das tun, wenn sie die Zeit dafür haben und wenn sie eben auch gut da drin sind. Und ja, mein vierter Schritt jetzt, und zwar habe ich den genannt, Selbstführung und Eigenverantwortung fördern. Was heißt das? Das heißt, wir würden ja in dem Modell den Leuten sehr viel Autonomie geben. Wir würden sagen, hier folgende Ziele, da müssen wir ran, so und so wollen wir das machen. Das große Problem ist, dass wenn du mal unter die Motorhaube schaust bei den jeweiligen Leuten, du hast ganz, ganz viele Menschen, die haben keine schriftlich formulierten Ziele. Also der Unternehmer per se hat das im Normalfall sogar, weil das eben so ein bisschen eine Grundvoraussetzung da ist, um da auch weiterzukommen. Aber ganz viele Menschen haben keine wirklich definierten Ziele in ihrem Leben, die sie auch vielleicht verschriftlicht haben. So, das heißt, ich muss die erstmal mitnehmen und sagen, wie gehen wir da jetzt vor? Wie machen wir das mit irgendwelchen Zielen? Wir schreiben das auf. Wir machen es in kleine Ziele zerlegen. Wir werden euch da helfen, dass ihr da ein System habt, dass ihr das selber auch könnt. Und dann lernen die das theoretisch für die Arbeit, aber auch für sich selber. Und das kann natürlich einen richtigen Schub bringen, wenn jemand, der dann vorher so ein bisschen nur so vor sich hin das gemacht hat, wenn der auf einmal eine gewisse Struktur hat, hat er vielleicht viel mehr, ich sage jetzt mal Wirkkraft, die er oder PS, die er auf die Straße bringen kann.
War auch ein großes Learning aus den letzten 15 Monaten oder 12 Monaten sind's. Corona war einer meiner großen Defizite als auch Geschäftsführer oder als Chef, eben immer zu sagen, wie ich es gerade formuliert habe, in 8 Wochen ist die Umfrage fällig, macht. Und musste dann auch feststellen, auch erst Corona-bedingt, weil man halt viel näher auch, obwohl man räumlich entfernt ist, aber näher am Leben des Einzelnen ja doch dann teilnimmt, musste auch feststellen, dass einige bei uns genau darunter wenig bis gar nichts anfangen können, wenn der Chef sagt, in 8 Wochen muss was fertig sein. Und haben auch, also gerade in einem ganz konkreten Fall, hat es unglaublich zu diesem Boost, von dem du gerade sprachst, geführt bei einer Mitarbeitenden, wo das dann deutlich wurde, auf einmal, ja, da sie eben selber das Ganze irgendwie bewerkstelligen musste und wo wir dann festgestellt haben, einfach das Herunterbrechen in klare Aufträge.
Ja. Richtig.
Nicht jetzt wieder, du musst jetzt 2 Stunden da hinsitzen und das tun, sondern jetzt, du hast jetzt den Auftrag, diese Gruppe mit der E-Mail zu versorgen oder die Gruppe zu recherchieren oder mit denen einen Reminder. Wenn man das runterbricht, was du, und da bin ich bei dir, das hab wohl, deswegen ist man wahrscheinlich Unternehmer, diese Pläne macht man sich ja, ob man sie jetzt niederschreibt. Ich bin kein Freund von großen Niederschriften und Online-Geschichten, aber ich habe in meinem Kopf einfach, wenn ich mir ein Ziel setze, dann breche ich das quasi automatisch ja in die Schritte runter, weil sonst würde ich ja nie ein Ziel erreichen. Aber das scheint wirklich auch ein Punkt zu sein, der bei vielen problematisch ist. Und da muss ich sagen, das war für mich auch ein großes Learning, hätte ich so nie gesehen. Auf einmal, wenn man derselben Person eine Aufgabe gibt und bricht die in 5 Teilschritte runter, läuft das wie geschnitten Brot, was vorher, und wie gesagt, ich kann nur, können Sie im Nachhinein ja nicht nachprüfen, aber ich gehe mal davon aus, auch bei in der Vor-Corona-Zeit war vielleicht die Leistung, die natürlich im Team sich dann ja immer auch irgendwo auflöst und nicht mehr klar nachvollziehbar ist, war die Leistung vielleicht sogar schlechter, als sie jetzt ist, wo man auf einmal eine Methode gefunden hat, ihr da einfach weiterzuhelfen. Ja, glaube ich auf jeden
Fall. Absolut richtig. Ja, und als letzter und fünfter Schritt wäre dann Verantwortlichkeit einfordern. Das ist dann im Prinzip die berühmte, ich nenne es jetzt mal Feedback-Verantwortungsschleife, die man macht. Also wir setzen uns Ziele, wir gucken, dass die Leute sich Teilziele setzen, dass sie das strukturieren. Und dann gucken wir uns natürlich auch an, was ist mit den Zielen geworden? Haben die Leute die Dinge, die Ergebnisse hingekriegt, die sie sich oder die man sich als Gruppe gesetzt hat? Was ist damit passiert? Und welche Fehler wurden dort gemacht? Aber gar nicht, um denjenigen mit den Fehlern nur wegen der Fehler zu konfrontieren oder so, sondern die Fehler zu nehmen und zu überlegen, wie können wir daraus alle lernen? Und was sagt uns das? Also was können wir daraus mitnehmen, um für die nächsten Ziele, Projekte, wie auch immer, quasi das hinzukriegen und eine gewisse Weiterentwicklung zu haben. Und ganz wichtig ist eben, dass ich diese Verantwortlichkeit und Verbindlichkeit eben habe, wenn man vereinbart, was weiß ich, in 8 Wochen muss folgende Sache fertig sein, das sind die Teilziele, dann muss man eben auch ganz klar gucken, wenn es dann nicht funktioniert hat, was war denn der Grund? Was ist der Grund, warum es nicht funktioniert hat? Und wenn es ein Grund war, was weiß ich, dass derjenige dann auf einmal falsch abgebogen ist oder irgendwas nicht konnte oder so, da muss man dann helfen. Und muss das eben weiterentwickeln. Aber du musst immer gucken, ob am Ende das Ergebnis, was man erreichen wollte, auch quasi gekommen ist und dann eben quasi die Rückkopplung mit, wie kriegen wir es nächstes Mal besser hin?
Ja, ja. Gut, denke ich. Ja. Gibt es nichts hinzuzufügen, ja, okay. Absolut richtig.
Ja, das wären meine 5 Schritte, die man daraus mitnehmen könnte. Genau.
Sehr schön. Also wir lernen daraus Work-Life-Balance. Mit der Balance ist es nicht getan. Es geht eigentlich um das große Ganze. Buzzwords, das kennen wir aus der IT, das kennen wir auch aus vielen anderen Bereichen des Lebens, sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil sie oft sehr stark vereinfachen, unterliegen, wie du schön dargestellt hast, auch einfach einem zeitlichen Verfallsdatum, das einfach manchmal, gerade wenn man wie im Fall Work-Life-Balance auf ja 4 Jahrzehnte zurückblickt, eben natürlich vieles, was vor 20, vor 30, vor 40 Jahren galt und vielleicht noch einigermaßen verargumentierbar war, halt heute einfach so nicht mehr gehalten werden kann. Und am Ende, das ist ganz klar, geht es nur darum, möglichst vielen Menschen ein zufriedenes und wenn es noch besser läuft, sogar ein glückliches Dasein zu ermöglichen. Und ich denke, das ist sicher das auch als Unternehmer. Und das gilt, glaube ich, für den Konzernlenker genauso wie für das KMU. Geht es darum, mit einem Team von Individuen am Ende einfach ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Das hast du jetzt wirklich schön gesagt. Also da habe ich jetzt auch jetzt, wunderbar. Also da habe ich jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Also würde ich jetzt sagen, dem schließe ich mich mal einfach an.
Das finde ich schön, denn dann kommen wir wie üblich hier zu meinem Abgesang, dass es natürlich auch diese Folge wieder auf b2transrupt.de gibt oder natürlich auf Google Podcast, auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder natürlich in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein Like. Ansonsten gibt's auf b2transrupt.de natürlich auch ein Kommentarfeld. Wenn Sie sagen, da gibt's Punkte, die würden Sie gerne loswerden, sehr gerne. Wenn es Themen gibt, die Sie zukünftig von uns mal beleuchtet haben möchten, auch das funktioniert. Ansonsten, ja, hat's mir wieder viel Spaß gemacht. Auch das Thema war mal wieder spannend. Beim nächsten Mal bin ich dann wieder dran, mir was einfallen zu lassen. Da geht's dann wieder in Richtung IT und Cloud Computing und Digitalisierung. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, herzlichen Dank an alle, die uns heute wieder zugehört haben. Dir, Sebastian, herzlichen Dank für die Aufbereitung des Themas und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen und ich wünsche dir auch alles Gute, Werner, und ich freue mich auf unser nächstes Thema dann. Bis dann. Alles Tschüss.
Klar. Tschüss.